Es ist unglaublich. Also ich kriege auch heute immer noch regelmäßig Gänsehaut, wenn ich das höre. So eine homogene Einheit von Text und Musik, das gibt es selten im deutschsprachigen Pop. Dieses metallische Hämmern des Synthesizers am Anfang. Und dann kommt Tamara Danz, die so entrückt singt, als sänge sie aus einem Zeittunnel.
1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1983.
Wunderschönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten.
Jawohl, Carsten Richter ist dabei.
Genau, und Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Wir beschäftigen uns heute mit einer Band, die sich, ja, man kann es nicht anders sagen, neu erfunden hat damals, 1983. Mhm. Es gibt ja immer wieder Alben, bei denen man sagt, da haben sie ihren Sound entwickelt, ihren Stil gefunden. Und Mont Clamotte von Silly, das ist so eine Platte. Eigentlich war die Band ursprünglich... ja, eine Spaß-Kombo, wenn man so launige Schunkel-Songs im Ohr hat wie Ich bin der letzte Kunde.
Der Sauf-Song, genau.
Dann rechnet man nicht unbedingt mit so einer Platte wie Mont Clamotte. Hervorragend produziert, handwerklich richtig gute Arbeit, lyrisch sehr wertvoll und vor allem ehrliche, gereifte Rockmusik. Wie konnte sowas innerhalb von kurzer Zeit passieren? Darum geht's. In dieser Folge. Lutz, du hast es ja damals mitbekommen. Du warst ja junger Mann, Teenager. Ne? Wie hast du das erlebt damals, Silly?
Ja, also ich hatte Silly schon 1980 mitbekommen, als sie mit Blue Jeans in den Charts, also beziehungsweise in den Wertungssendungen im DDR-Rundfunk waren. Also Verkaufscharts gab es ja nicht in der DDR. Da habe ich zum ersten Mal von Silly gehört und genau die Truppe so wahrgenommen, wie du sie beschrieben hast. Eine Jux-Truppe mit lustigen Schlagern. Das ging so alles leicht ins Reggae-hafte. Und dann kam hier der letzte Kunde. Und dann hörte man eine ganze Weile nichts und dann sind sie im Sommer 83 ganz gewaltig zurückgekommen mit dem Lied Mont Clamotte, der Vorauskopplung aus dem Album. Ich habe es zum ersten Mal gehört an einem heißen Sommerabend 83 in der Sendung DT Metronom. Das war auf DT 64 die Hitparade mit dem berühmten Lutz Bertram, dem blinden Moderator. Und ein Freund hatte mich vorgewarnt, hat er gesagt, das ist ein saustarker Titel. Ich fand im Nachhinein, er hat stark untertrieben. Ist für mich ein überwältigendes Werk und überhaupt einer der besten deutschsprachigen Popsongs überhaupt.
Fangen wir nochmal von vorn an. Wer war alles dabei?
Ja, also Tamara Danz natürlich, die Sängerin, die kam von der FDJ-Singebewegung rüber und Mike Scharfmeier, das war der, der den letzten Kunden gesungen hat, Matthias Schramm, das war so die Urbesetzung, dann wechselte das öfters mal, ab 82 bildete sich dann das heraus, was wir die historische Erfolgsbesetzung nennen, also mit Richie Barton, dem Keyboarder, und der hat die maßgeblichen Akzente gesetzt. Silly wurde 1978 gegründet. Es gab Irritation zunächst um den Bandnamen, weil Anglizismen ja öffentlich verpönt waren in der DDR. Aber die Band hat sich dann darauf berufen, auf das Bandmaskottchen. Das war eine Katze, eine real existierende Katze im real existierenden Sozialismus. Und da haben die Zensoren dann darauf bestanden, dass sie zumindest noch die Familie davor setzen. Und so entstand also die Familie Silly. Ab 1982 hat sich die Band dann einen feuchten Kehricht darum gekümmert, auf gut Deutsch gesagt. Und es wurde auch akzeptiert mit dem wachsenden Erfolg. Und dann hieß die Band eben einfach nur noch Silly.
Ja, und dann eben 1983 die Platte Mont Clamotte. So unspektakulär, wie das Plattencover aussieht. Ja. Das war ja einfach bloß der Silly-Schriftzug auf weißem Hintergrund. So spektakulär ist das Album. Und die haben ja wirklich, also wenn man das vergleicht mit der ersten Platte, Letzter Kunde und so weiter, die haben sich extrem gedreht.
Ja, genau. Und das ist das, diesen Qualitätssprung, den ich auch bis heute nicht so richtig verstanden habe. Ja. Und da habe ich einfach mal nachgefragt bei Richie Barton, dem Keyboarder.
Die ganzen Titel, die du gerade genannt hast, die waren ja auf dem Debütalbum Tanzt keiner Boogie. Das ist ein Sammelsurium von einzelnen oder manchmal auch zwei Rundfunkproduktionen, die gemacht wurden, weil der Rundfunk der DDR hat ja damals auch Musikproduktionen stattfinden lassen für das laufende Rundfunkprogramm. Das war so damals. Und da sind die Bands ins Studio gegangen und haben einen Titel oder auch zwei Titel aufgenommen und dann sind sie wieder weg und haben sind meistens getourt irgendwie und haben an neuen Sachen gebastelt. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später wieder ins Studio. Es war nicht unbedingt geschlossen, dieses Album. Ne? Also Tamara hat das ungern anerkannt als wirklich das erste Silly-Album. Und dann gab es ja doch einige Umbesetzungen. Das heißt also, die beiden Keyboarder aus dieser Besetzung, die sind dann aus der Band raus. Und ich bin dazugekommen. Ich war ja vorher bei City. Und Werner Karma war kurz vor mir auch schon sozusagen im Gespräch. Also ich war ja mit Tamara zu der Zeit zusammen. Und Werner war immer sehr präsent, war auch zu Hause. Mhm. Wir haben gefeiert, wir haben gequatscht und gesponnen und was weiß ich. Und da ging quasi eine neue Ära los. Musikalisch natürlich auch unterstützt durch meinen Einstieg. Ich habe ja mehr Rockmusik Vergangenheit gehabt. Naja, jedenfalls, da wurde ein ganz neuer Ansatz irgendwie gewagt. Und Wolfgang Martin hat neulich erzählt, dass Tamara ihm damals gesagt hat, Wölfi, wir machen jetzt was ganz Neues. So, naja, es war schon Aufbruchstimmung. Und dann wurde dieses Album Montclamotte entwickelt sozusagen im Keller am Rande von Berlin. Da hatten die Eltern ein Wochenend oder eine große Scheune zum Wochenendgrundstück irgendwie umgearbeitet. Und da gab es noch einen Keller, das war unser Proberaum. Und da sind die ersten drei Alben Montclamotte, Liebeswalzer und auch Bataillon d'Amour entstanden praktisch.
Ja, das war er, Richie Barton, und die handelnden Personen, das waren Werner Kamer, der Texter dieser Platte.
Ja.
Und Wolfgang Martin, ganz bekannter Musikredakteur und Moderator im DDR-Rundfunk, den hat damals jeder gekannt.
Ich glaube eben, dass die Zusammenarbeit mit Werner Kamer unglaublich wichtig war. Auf einmal waren die Texte alle melancholischer, lyrischer, tiefsinniger, und das hat wahrscheinlich dann auch die restlichen Musiker dazu bewegt, ihren Sound grundlegend zu verändern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab dann so gesellige Trinkrunden. Werner Kamer, ein Mann Anfang 30 damals, hochmotiviert, Künstler durch und durch. Er hat ja viele Songs unter Pseudonym getextet. René Volkmann, also auch auf Montclamotte. Das ist aber alles Werner Kamer. Und ja klar, und mit ihm zusammen, also er hat nicht einfach nur die Texte geliefert, sondern da fand ein Prozess statt. Die Band ist dann darauf eingestiegen, auf diese ernsthaften Texte, und hat dann eben halt auch die Musik dazu gestaltet. Klaus-Peter Albrecht sollte man noch dazu nennen, auf jeden Fall. Amiga-Produzent, aber ich glaube, die wesentlichen Impulse, die gingen wirklich von der Band selbst aus.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Wenn wir dieses Album jetzt mal jemandem beschreiben, der es noch nie gehört hat, wie beschreibt man den Sound am besten? Was meinst du?
Es ist sehr viel Elektronik mit im Spiel.
Ja.
Der damaligen Zeit, mit der Silly eigentlich der DDR-Entwicklung voraus war.
Ja.
Damals auch. Es klingt alles sehr, sehr düster zum Teil. Also wenn wir Songs wie Unterm Asphalt oder den Titelsong nehmen, der sprüht ja auch nicht gerade vor Lebensfreude.
Nee.
Und also sehr, sehr ernsthaft alles und mit einem Hauch zur Düsternis.
Ja. Es gibt zwar auch ein paar klamaukige Songs, gerade ja die wilde Mathilde und so weiter. Aber grundlegend muss ich sagen, und das hat mich jetzt, als ich das Album nochmal gehört habe, total überrascht, die Hälfte davon, wenn nicht sogar mehr, ist eigentlich Post-Punk. Das erinnert mich an Bands wie Killing Joke oder Bauhaus oder The Cure. Also dieser düstere, ja, von elektronischen Synthesizern getragene Sound, dazu immer stark verzerrte Gitarren und der Wechsel aus schweren, langsamen Passagen und eben total schnellen, punkigen Rock-Passagen. Das ist eigentlich Post-Punk. Und das finde ich eben sehr spannend, weil das war 1983 und die DDR, die hing ja immer ein bisschen hinterher in der Entwicklung, aber es war trotzdem haben genau den Nerv getroffen.
Das kam nicht von ungefähr. Es war eine Berliner Band, die haben sehr viel Westberliner Radio gehört, also der RIAS, der Treffpunkt, die legendäre Jugendsendung, die vielen Spezialsendungen, die es dort gab mit Barry Graves und so weiter, die haben das ja alles rübergebracht. Dann gab es noch den Soldatensender AFN in Westberlin, dann gab es den SFB, später dann die ersten Privatradios 100,6, aber das war dann erst ab Mitte der 80er der Fall. Aber wer in Berlin lebte und sich dort informieren wollte, der hatte einfach das Ohr am Nerv der Zeit.
Ja, und das hört man auch. Und wenn wir über Montclamotte sprechen, müssen wir natürlich über den Titelsong sprechen. Auch gleich der Opener. Ich hätte keinen anderen Song als Opener genommen. Richtig starkes Lied.
Ja, es ist unglaublich. Also ich kriege auch heute immer noch regelmäßig Gänsehaut, wenn ich das höre. So eine homogene Einheit von Text und Musik, das gibt es selten im deutschsprachigen Pop. Dieses metallische Hämmern des Synthesizers am Anfang. Und dann kommt Tamara Danz, die so entrückt singt, als sänge sie aus einem Zeittunnel von damals herüber ins Heute. Und es geht ja um den Gegensatz von heute und damals. Eigentlich ist es ein Lied über einen Generationskonflikt. Die Kriegsgeneration und die jugendliche Generation in der DDR zu Beginn der 80er Jahre. Da sitzt also ein junges Mädel, eine junge Frau, die Tamara Danz, die in der Ich-Form singt, mit einer alten Dame auf der Bank im Volkspark Friedrichshain, wo dieser aufgeschüttete Bunkerberg ist aus dem Zweiten Weltkrieg, den die Rote Armee damals gesprengt hat mit mäßigem Erfolg. Erfolg. Das Ding ist zwar in der Mitte irgendwie mal durchgebrochen, aber viel mehr war da wirklich nicht. Und da hat man diesen Berg dann aufgeschüttet mit Erdreich und mit anderen Trümmern, hat ihn grün bepflanzt und daraus wurde dann im Volkspark Friedrichshain der Mont Clamott, also dieser hohe Berg mit einer Aussichtsplattform. Das war der ehemalige Gefechtsturm auf diesem Bunkerberg. Genau, und da kann man hochkraxeln und dann sieht man nicht mehr viel vom Zweiten Weltkrieg. Und genau das spiegelt dieser Song wieder, dass also im Grunde genommen ganz Gras über die Sache gewachsen ist, rein bildlich gesehen, aber die Vergangenheit natürlich noch lebt. Und da sagt dann eben diese alte Frau auf der Bank, naja, nix Park und Lebensfreude und grüne Lunge und Sonnenschein, sondern darunter verbirgt sich eine wirklich ziemlich düstere Vergangenheit. Die Trümmerfrauen, die Mütter dieser Stadt haben den Berg zusammengekarrt. Das ist ein Thema, das auch in weiteren Songs auf der Platte zum Tragen kommt, zum Beispiel in Unterm Asphalt. Da haben wir das auch nochmal ganz drastisch.
Und da ist dieser klaustrophobische Synthesizer-Sound, der obwohl er so reduziert ist, trotzdem eine unglaubliche Spannung aufbaut, nochmal viel stärker zu hören. Aber Mont Clamott, du hast gesagt, du kriegst einmal Gänsehaut. Habe ich auch, wenn ich das Ding höre, weil er sich auch so toll aufbaut.
Ja.
Diese eindringlichen Synthesizer-Akkorde, das ist ja total reduziert gespielt, da passiert nicht viel. Ja. Aber trotzdem so punktuell gesetzt und in Zusammenhang mit dieser ehrlichen, aufrichtigen Art und Weise, die damals sicherlich keiner Tamara Danz zugetraut hätte. Absolut geiler Song. Einer der Sternstunden des Ostrock, wenn du mich fragst.
Absolut. Auch das Gitarren-Solo im Mittelteil. Yeah. Also du weißt es wahrscheinlich besser jetzt technisch, aber ich glaube, die Gitarre ist da irgendwie an einen Synthesizer gekoppelt. Also es ist nicht bloß einfach eine Gitarre, die da zu hören ist.
Es kann gut möglich sein. Also die Technik war damals schon so weit, hört man seit den 70ern. Schwer zu sagen, sie ist auf jeden Fall sehr stark verzerrt. Aber das braucht dieser Song auch. Die Songs nach Clamott sind dann schon wieder so ein bisschen ulkig. Eine gewisse Parallele zu Nina Hagen lässt sich nicht von der Hand weisen, oder? Nina Hagen ist ja ein Jahr zuvor, glaube ich, mit Nonsex Monk Rock richtig durchgestartet. Ein Album, was sie in New York aufgenommen hat, mit diesem typisch überkantitelten Nina Hagen Gesang. Und das hörst du ja bei Tamara bei einigen Liedern auch sehr stark, oder?
Absolut, ja. Tamara Danz war ja auch, also sie kam ja auch aus der Ecke irgendwie. Sie war ja auch so leicht schrill, schräg drauf, hatte auch so eine Frisur, die ein bisschen an Punk erinnert irgendwie. Und dann auch so dieser überdrehte Gesang, den sie damit unter eingesetzt hat. Ja, genau.
Die zweite Hälfte schließt sich dann eher daran an, wie das Album beginnt. Mein Favorit ist Raus aus der Spur, weil das ist so ein typischer Song, also so typisch für DDR-Lyrik in Songs. Es ist politisch, ohne explizit zu sein. Also immer so knapp an der Zensur vorbei. Ja. Ja, Text dann wie, lad dir auf, so viel du tragen kannst, zu manchen Traum muss ich nun ziehen, nur weil ich nicht gekämpft habe für ihn und diese Gier nach Zufriedenheit, ohne die Last wäre ich doppelt so weit. Es sagt doch eigentlich schon alles aus, oder?
Das ist eine kritische Beleuchtung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, wie sie man damals definiert hat. Ja, Silly haben mehrere Male angeeckt bei der Zensur, auch mit dem Titelsong. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Die haben gedacht, der ist politisch astrein. Aber dann war da ein Wort, das den Zensoren dann aufgestoßen ist. Davon erzählen uns Uwe Hasbecker und Richie Barton.
Gab aber auch eben wirklich tatsächlich nicht die Zensur, weil, sagen wir mal, das Rundfunklektorat und das Fernsehen, das waren die konservativsten, waren die schwierigsten. Ja. Konnte auch sein, dass man eine Platte veröffentlicht, wie im Fall Silly, und dann im Fernsehen zum Beispiel überhaupt nicht stattfindet.
Ja. Das Jugendfernsehen der DDR, also das war damals hier die Bodo Freudel und so, die da rund gemacht haben, die waren da alle drin. Das war eine relativ große Redaktion. Die haben uns als Band vorgeladen damals und haben mit uns über den Text von Mont Clamott diskutiert, weil da Deutschland drin vorkommt. Und wollten uns sozusagen erklären, warum das im Fernsehen der DDR nicht geht, was ja dann auch nicht kam.
Ja, das ist die Textzeile. Lass sie ruhen, die Väter dieser Stadt, die sind so tot seit Deutschlands Himmelfahrt, die Mütter dieser Stadt haben den Berg zusammengekarrt. Also das Wort Deutschland wurde ja da durchaus im kritischen Kontext verwendet und nicht irgendwie bejubelnd, glorifizierend, und von daher ist das mit der Zensur natürlich verrückt, aber so war das eben. Bodo Freude, sollte man noch wissen, war Moderator des politischen Jugendmagazins Rund im DDR-Fernsehen. Der Mann stand immer linientreu im FDJ-Hemd vor der Kamera und hatte offenbar auch hinter den Kulissen noch eine ganze Menge zu sagen.
Was für eine absurde Situation, aber das war damals Realität für die meisten ja. Bands. Ne? Die mussten da zum Rapport. Unglaublich. Zum Glück sind die Zeiten vorbei.
Ja, man sollte vielleicht noch wissen, ausgezeichnet damals als LP des Jahres 1983 in der DDR. Und die zweite Auflage der Platte erschien dann auch mit einem Sticker drauf. Die Ausgabe habe ich zu Hause, da steht das also drauf, LP des Jahres 1983.
Ja, die wurde ja auch sehr schnell im Westen dann rausgebracht, oder?
Richtig, genau. Auch schon die erste Silly-Platte, die erschien ja auch, bevor sie in der DDR überhaupt erschien, ist sie im Westen auch schon rausgekommen, damals 1980. Und da ist man dann dran geblieben und Montclamotte ist dann auch im Westen erschienen, war aber kein so großer Erfolg, so richtig erfolgreich. Zu der Zeit war eigentlich nur Karat kommerziell im Westen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass in der DDR diese Platte schon echt Maßstäbe gesetzt hat, weil der Produktionsstandard ist echt beeindruckend. Und die Art und Weise, Songs zu schreiben, ich glaube, das hat damals schon viele Künstler beeinflusst, oder?
Ich denke, auf jeden Fall, ja. Und Silly sind ja auch dran geblieben. Die haben auch mit den nachfolgenden Platten gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt. Hatten dann mit der Nachfolgeplatte ganz erheblichen Ärger mit der Zensur. Da musste also die erste Auflage wieder eingestampft werden. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine extra Geschichte.
1001 Musikgeschichten.
Aber ganz durch sind wir noch nicht. 1983 hat natürlich eine Menge weitere tolle Platten herausgebracht. Und jetzt kommen wir zu unseren Plattengeheimtipps, Lutz. Was hast du denn da?
Ja, ich bleibe deutsch und zwar westdeutsch in diesem Falle. Mein Tipp ist die zweite LP von Trio damals. Im September 83 rausgekommen. Bye Bye heißt die Platte. Nicht so erfolgreich wie die erste. Der ganze Hype um Da Da Da, das hatte sich alles schon gelegt. Aber trotzdem noch gut vertreten, auch in Funk und Fernsehen. Und die Platte hatte zwei Hits. Das eine war das etwas weihnachtlich angehauchte Tura Lura Lura Lu. Und das erste war Herz ist Trumpf. Ja. Und für das Albumcover hatten sich Trio einen ganz besonderen Spaß ausgedacht. Da waren nämlich lauter leere Felder auf dem Cover. Und da konnte man seine Werbung buchen. Man konnte sich also mit der Plattenfirma von Trio in Verbindung setzen und Werbung dort buchen. Und die erschien dann auf dem Plattencover. Mit dem Sperrlicht Ergebnis, dass auf der Erstauflage nur ein einziges Feld bedeckt war, aber auf den weiteren Auflagen der LP haben sich die Werbefelder dann so nach und nach gefüllt. Ja, für Trio war es stilistisch jetzt auch ein bisschen der Abschied vom kargen Sound der frühen Jahre. Also bei Tura Lura Lu, da haben wir dann schon Orchesterinstrumente dabei und das ging dann schon so ein bisschen ins Epische und bald darauf war ja dann auch Schluss mit Trio.
Ja, aber es war eine geniale Band, also so infantil wie die Musik manchmal wirkt, so genial waren die Ideen, die sie hatten. Es ist eine tolle Truppe. Sollten wir auch mal eine Folge dazu machen, glaube ich. Ja. Mein Plattengeheimtipp 1983 kommt von Bob Dylan. Die 80er war nicht unbedingt das Jahrzehnt von Bob Dylan, also der hat eine ganze Menge Murks damals gemacht, da war viel Mist dabei, aber das Album Infidels, das ist eine tolle Platte, weil man hört, dass er da wieder richtig Bock hat. Herausragend ist natürlich der Song Joker Man, der mit kryptischen, biblischen Thematiken spielt, aber ganz, ganz toller Songtext. Es gibt ein paar politische Nummern über die Konsumgesellschaft, über den Israel-Konflikt oder grundehrliche Liebeslieder wie zum Beispiel Don't Fall Apart on Me Tonight. Es sind schöne, ehrliche Bob Dylan-Momente, übrigens produziert von Mark Knopfler, die Platte. Mhm. Den hört man auch auf dem Album. Hin und wieder mal Gitarre spielen. Danach hat er leider eine Phase gehabt, wo er sehr viel gesoffen hat. Also der hatte dann so schwer mit Alkohol zu kämpfen und da kam dann erstmal bis Ende der 80er nicht wirklich viel Sinnvolles. Aber Infidels ist nochmal ein tolles Album aus den 80ern von Bob Dylan. So viel zum Jahr 1983, lieber Lutz.
Ja, es hat
Vielen
Spaß
Dank
gemacht.
Für
Vielen
deine
Dank.
Expertise. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.